Deutschlandfunk Interview.
Seit inzwischen einer Woche kämpfen im Sudan zwei Armeen gegeneinander. Die regulären Streitkräfte unter General Burhan auf der einen Seite, die sogenannten Rapid Support Forces von General Daglo auf der anderen Seite, den alle nur Hemeti nennen nach seinem Spitznamen. Einst waren sie Verbündete, inzwischen sind sie Todfeinde. Es geht um die Vorherrschaft in einem Land, das eigentlich zur Demokratie zurückkehren sollte. Und beide Generäle fühlen sich stark genug, den jeweils anderen zu besiegen. Hunderte zivile Opfer haben die Kämpfe bisher gefordert und den Sudan in eine humanitäre Katastrophe gestürzt. Zum wiederholten Male haben beide Seiten einer Feuerpause zugestimmt. Berichte über Kämpfe gibt es aber trotzdem. Und am Telefon ist jetzt Gerrit Kurz, der Sudan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen, Herr Kurz.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Herr Kurz, nicht einmal eine kurze Feuerpause scheint zustande zu kommen oder gar zu halten. Was sagt uns das über diesen blutigen Machtkampf?
Na, das sagt uns vor allem, dass es den Konfliktparteien eigentlich nicht um die Zivilbevölkerung geht. Sie sagen, sie kämpfen für die Zivilbevölkerung und beide bekennen sich sogar zur Demokratie, aber ihre Handlungen drücken ja ganz offensichtlich etwas ganz anderes aus.
General Burhan, also der Führer der Streitkräfte und der faktische Präsident des Landes, hat gerade erst gesagt, er sehe keine andere Option als eine militärische Lösung. Das bedeutet, wir müssen auch weiter davon ausgehen, dass für den Augenblick die Kämpfe in aller Brutalität weitergehen?
Ja, es gibt jetzt diese leichte Hoffnung, wie wir das eben ja auch schon in dem Bericht gehört haben, dass beide Seiten grundsätzlich einer Feuerpause für die 3 Tage des Ende des Ramadan zugestimmt haben. Die hält aber wohl nicht so richtig. Aber noch ist das vielleicht die Chance, solange dieses Fest andauert, das zu nutzen, ja, als Chance. Aber danach gehe ich auch davon aus, dass die Kämpfe weitergehen.
Wir reden ja über zwei hochgerüstete Militärblöcke sozusagen, die Armee auf der einen Seite, die Paramilitärs auf der anderen Seite. Und soweit ich das gelesen habe, müssen wir uns vorstellen, dass diese beiden Blöcke ja auch jeweils Teile der Wirtschaft kontrollieren, Rüstungsunternehmen, landwirtschaftliche Flächen, Goldminen, Bauunternehmen. Kann man also, wie es dieser Tage beschrieben wurde, von einem Kampf von zwei konkurrierenden Mafia-Organisationen sprechen?
Ja, also da ist durchaus etwas dran. Beide Organisationen reichen tief in Staat und Gesellschaft und Wirtschaft hinein. Zusammen kontrollieren sie einen Großteil der sudanesischen Wirtschaft über die ganzen Unternehmen und Tochterunternehmen, die mit ihnen zusammenhängen. Und in der Tat, es geht nicht nur um diese militärischen Organisationen, auch wenn natürlich im Moment in den Kämpfen das im Vordergrund steht.
Die internationale Gemeinschaft habe zu wenig und zu spät getan. Diese Einschätzung kommt dieser Tage von einem Think Tank mit Sitz in Äthiopien. Ist das eine korrekte Beobachtung? Es gab wachsende Spannungen zwischen diesen beiden Generälen, aber der Westen, sage ich jetzt mal pauschal, hat das weitgehend ignoriert.
Naja, also man hat es schon gesehen, dass es diese Spannungen gibt, aber man hat sie eben falsch eingeschätzt. Man hat halt die Einschätzung gehabt, dass das nicht zur Gewalt führen würde, sondern dass es immer noch erstmal um ein Kräftemessen geht zwischen diesen Parteien und dass ein Kampf, so wie wir ihn jetzt erleben, einfach zu ruinös wäre. Und das war ganz eindeutig eine Fehleinschätzung, die wir da gesehen haben.
Und die Einschätzung jetzt lautet, beide Generäle sind entschlossen, mit Gewalt jeweils diesen Machtkampf für sich zu entscheiden.
Ja, also beide haben sich ja ganz eindeutig so geäußert. Sie lassen da eigentlich keinen Raum mehr für den jeweils anderen und die Kraft des jeweils anderen oder die Existenzberechtigung. Und das macht es natürlich schwierig, davon jetzt wieder runterzukommen, keine Frage.
Ist denn noch irgendetwas übrig von den Verabredungen, die es zuletzt ja mehrfach gegeben hat? Zuletzt gab es eine Art Übergangsabkommen unter Vermittlung der Vereinten Nationen. Ist davon noch irgendetwas übrig?
Naja, also genau, es gab im Dezember ein Rahmenabkommen zwischen Militär und einigen zivilen Parteien zur Übergabe der Macht von der Militärregierung an eine zivile Regierung. Und die Parteien, die zivilen Parteien, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, die koordinieren sich weiter. Die hatten sich dann sozusagen als Unterzeichner zusammengefunden. Und die bringen sich auch jetzt zum Beispiel ein auf der Suche nach einem Waffenstillstand und mediieren oder versuchen das zumindest da zu vermitteln zwischen den Konfliktparteien.
Es ist ja, wenn Sie über die Zivilbevölkerung sprechen und über die Bewegung in dieser Zivilbevölkerung, dann, wenn wir da 4 Jahre zurückschauen, gab es ja diese bemerkenswerte Protest- und Demokratiebewegung, die am Ende der es am Ende gelungen ist, den Sturz Bashirs zu erzwingen. Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es tatsächlich noch, haben Sie noch Hoffnung, dass von dieser Protestbewegung noch etwas übrig ist, um Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung in dieser militärischen Auseinandersetzung jetzt?
Ja, da ist auf jeden Fall noch etwas übrig. Und das betrifft in der Tat sowohl die politische Ebene, die Parteien sozusagen und diese Koalition, die ich gerade angesprochen habe, natürlich in Verbindung auch mit internationalen Vermittlungsversuchen, aber auch diese lokalen Vermittlungsversuche spielen, glaube ich, eine Rolle, wenn es darum geht, einen Waffenstillstand zu finden und wie es da in Sudan weitergehen kann. Aber insbesondere auch die Demokratiebewegung, die Menschen von der Straße, wie man in Sudan sagt, also die auch auf die Demonstrationen gegangen sind und eben Proteste gehabt haben. Diese Graswurzelbewegung sind auch jetzt diejenigen zum Beispiel, die sich in den umkämpften Gebieten darum kümmern, dass es Versorgung gibt, die koordinieren auch Evakuierung von Menschen aus diesen Gebieten und sind dabei allem Anschein nach deutlich effektiver, als das zum Beispiel ausländische Botschaften sind, um alle Menschen international und sudanesisch aus den besonders umkämpften Gebieten rauszubringen.
Der Sudan hat teils mächtige Nachbarn, Ägypten zum Beispiel oder Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Äthiopien hat Interessen und hat Einfluss. Jetzt sagen die einen, eigentlich kann es nur eine Vermittlung von außen geben und die anderen befürchten, dann wird nicht mehr viel übrig bleiben vom Sudan, wenn erst einmal die Konflikte weitergehen und dann zunehmend das Ausland Einfluss gewinnt. Wie schätzen Sie es ein?
Ich glaube, alle müssen da sich engagieren und tun das ja auch durchaus. Wir sehen ja Initiativen von vielen verschiedenen Organisationen und Staaten aus der Nachbarschaft, aus der weiteren Nachbarschaft, von der Afrikanischen Union, den Vereinten Nationen, der EU, der Arabischen Liga, den Vereinigten Staaten und so weiter. Und ich glaube, alle müssen ihre Hebel nutzen, bilateral als auch zusammen, um ihren Einfluss geltend zu machen bei den Konfliktparteien. Aber natürlich muss das eigentliche Schicksal und sozusagen wie dann auch eine Neuordnung der Politik der Sudans aussehen kann, das muss den Sudanesinnen und Sudanesen überlassen bleiben.
Die Einschätzung von Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Danke für das Gespräch heute Morgen, Herr Kurz. Danke.
Gerne.